Guten Morgen. So, die Hürde ist jetzt schon ganz hochgelegt. Ich muss euch also erquicken. genau, wir kennen uns ja noch gar nicht. Das heißt, ich habe ja noch gar nicht richtig die Chance zu überlegen, was und wie und wo. Und ich habe natürlich einen Plan und eine Idee. Aber ich stelle mich kurz vor. Raul Hamburger ist mein Name. Ich bin 45, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Und wir leben im wunderbaren Mettmann. Kennt ihr das? Ja, nur vom Hören. Viel mehr gibt's da auch nicht. Genau, im wunderbaren Rheinland. Und komme aber eigentlich aus Gummersbach. So, das kennt ihr auch, oder? Handball, VfL, genau. Und in Gummersbach, da spielt jedes Kind, hat Handball gespielt. Also das gibt's. Wir hatten keine Fußballvereine. Wir wussten noch nicht mal, dass Fußball existiert. Nein, Spaß. Nein, ich weiß. Hier ist was anderes. Und dann sind wir umgezogen nach Mettmann und ich habe damals beim Pastorenkollegen im Gummersbacher Raum gesagt, ja, wo zieht ihr denn hin? Und er hat gesagt, ja, ins Ruhrgebiet. Ja, wohin denn? Und er hat gesagt, ja, nach Mettmann. Ich gehe nach Erkrath in die Gemeinde. Und dann guckte er mich böse an. So wie ihr mich jetzt böse anguckt. Sag, wage es nicht noch einmal zu sagen, dass Mettmann Ruhrgebiet sei. Ich wohne also im wunderbaren Rheinland, Mettmann. Meine 3 Kids sind schon groß. Meine Tochter ist 20, ist nach München gezogen zum Studieren. Mein Sohn wird bald 18 in einem Monat. Und noch viel schneller, in einer Woche wird mein Jüngster 13. So, die sind quasi bei uns. Und ich war jahrelang Jugendpastor erst in Gummersbach, dann in Erkrath und war deswegen, weil ich vor 5 Jahren, als ich 40 war, gesagt habe, so mit 40 ist als Jugendpastor Schluss. Und wenn ihr gerade gehört habt, meine Tochter 20, da war die 15. Ich wollte einfach nicht der Jugendpastor meiner eigenen Tochter sein. Also haben wir schon darauf hingearbeitet und haben, und ich habe so die letzten 4-5 Jahre meines Dienstes, haben wir einen Glaubenskurs aufgebaut bei uns in der Gemeinde. Der kam so gut an bei vielen umliegenden Gemeinden, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen den Schritt und entwickeln diesen Glaubenskurs weiter und bieten ihn allen Gemeinden, die Interesse haben, an, deutschlandweit, völlig egal. Und wir hatten 30, 40 Gemeinden, die diesen Kurs gebucht haben. Und dann bin ich durch Deutschland gereist und wir haben Trainings gemacht und wir haben die Veranstaltung dort durchgeführt und haben das Material verkauft und wir haben die Mitarbeiter ausgebildet. Und haben das Ganze überlegt, daraus stricken wir einen Beruf. Rooted hieß der Glaubenskurs und das Rooted-Netzwerk, das war mein Plan. Das war das Ziel, nachdem ich als Jugendpastor dann fertig war, sollte das der nächste Schritt sein. Und das haben wir aufgebaut und wollten das gerne im Sommer 2020 eben starten. Hauskreisarbeit mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einem Raum. Und das ging 2020 nicht. Und wir standen plötzlich da und merkten, oh, das funktioniert nicht. Das funktioniert alles nicht. Der neue Jugendpastor war schon da, es gab also kein Zurück mehr in die Gemeinde und ich wollte auch eigentlich nicht mehr als Jugendpastor weitermachen. Dann war die Idee, dass wir weiterziehen und wir dann vom Bund irgendwie vermittelt werden. Und dann hat meine Family gesagt, nee, machen wir nicht, wir bleiben hier. Meine Frau studierte gerade, die Kids waren in den Schulen, wir haben gerade ein Haus gekauft in Mettmann, so, weil wir dachten, ja, wir bleiben hier. Und dann war ich ein Jahr raus, also das Jahr nach Corona. Dann war ich, also 2 Jahre war ich dann quasi raus und bin eines Morgens aufgewacht und habe meiner Frau gesagt, okay, Schatz, dann suche ich mir einen neuen Beruf. Und jetzt bin ich in IT, bin Teamcoach, unterstütze Programmierer, Software-Teams dabei, dass sie Software bauen und muss nicht programmieren, muss nur gucken, dass sie sich nicht streiten und dass wir unsere Ziele erreichen und dass wir gut miteinander umgehen. Und ich mache eigentlich einen sehr, sehr pastoralen Job, weil ich das so mache, dass ich mir ihre Sorgen und Nöte anhöre, mit ihnen rede, sie ermutige, dranbleibe, nachhorche, begleite, für sie da bin, sie können sich bei mir auskotzen, ich kann mit ihnen über tatsächlich Gott und die Welt reden und am Ende kommt Software raus, die auch noch gut ist, weil das Herz und die Gedanken dieser Menschen einfach fokussiert ist. Das mache ich. Das mache ich gerade als Beruf und bin unterwegs und predige gerne hier und da und helfe und unterstütze und habe meine Mitarbeit, sage ich mal, mein Ehrenamt, habe ich beim vierten Musketier gefunden. Kennt jemand der vierte Musketier? Das ist eine Männerarbeit. Wir gehen wandern dreimal im Jahr, Deutschland und Schottland und unterwegs und sind mit 100, 120 Männern 4 Tage ohne Handy, ohne Uhr, ohne Karte, ohne Kompass, ohne Essen, ohne gar nichts. Ja, ohne Essen. Ja. Fasten, eine Fastenkur. Die kriegen ein paar Nudeln. Können die sich zwischendrin warm machen. Aber eigentlich ist es eine Zeit, wo sie wirklich herausgefordert werden, um so nochmal, um der einen oder anderen Frage, die denn aufkommt in dieser eher kargen Zeit, sich plötzlich dessen nochmal bewusst zu werden und wir sie darin begleiten, dass sie gute Entscheidungen für ihr Leben treffen. Männer darin zu unterstützen und zu begleiten, gute Entscheidungen für sich, ihre Familie, ihre Gemeinden und ihr Leben zu treffen. Und das gelingt eben durch diese Wanderarbeit. Aber dazu gleich nochmal mehr, weil das wird heute eine Rolle spielen. Ich habe euch heute was mitgebracht. Es ist kein klassischer Adventstext oder keine klassische Adventsgeschichte, sondern es hat viel mehr mit etwas zu tun, was gerade so in der Zeit passiert. Und wir haben es gerade in den Liedern gesungen. Die Adventszeit, wir warten und freuen uns auf Weihnachten, ne, übertragenerweise, auch wenn wir wissen, dass Jesus geboren wurde, so. Aber wir tun jetzt so, als ob wir quasi noch darauf warten, weil er in der nächste Woche dann, wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass er geboren ist. Also versetzen wir uns jetzt so in die Lage, da wird was kommen und wir sind gespannt, wir wissen schon was, aber wir sind gespannt und freuen uns und erwarten natürlich einmal diese Zusage, erwarten aber auch gleichzeitig natürlich etwas in der Zukunft Liegendes, dass Christus kommt und dass er als nicht nur als Retter, sondern auch als König dieser Welt da ist, dass er kommt und wir gemeinsam mit ihm in Herrlichkeit auch verbunden sind. Und dieses Warten oder dieses, dass Dinge wiederhergestellt werden, das war jetzt die einzige adventliche Brücke, die ich noch hingekriegt habe, hat etwas mit Nehemia zu tun. Und wir hatten es gerade schon in den Texten, im Jeremia-Text war es angeklungen und im Jesaja-Text auch. Es geht um Dinge, die wieder aufgebaut werden müssen und wieder aufgebaut werden dürfen. Und ich habe gerade gesagt, ne, mein Sohn ist 12, meine Tochter ist 20, lebt in München. Und wie es der Zufall wollte, hat meine Frau unsere Tochter in München besucht, das Wochenende, vor einigen Wochen, und war dort zu Besuch. Also hatten wir Jungswochenende. Der Große, der Kleine und ich. Und was haben wir gemacht? Ja, Papa, können wir Superheldenfilme gucken? Hier, Spider-Man. Ne, mein Jüngster ist 12 und er sagt, jetzt kann ich Filme ab 12 gucken. Und habe ich gesagt, okay, alles klar. Habe ich verstanden? Wir gucken Spider-Man. Aber ihr habt Spider-Man gesehen? Schon? Schon, ne? Homecoming, gut? Ja, doch. So, aber die anderen kennen vielleicht auch Spider-Man. Und ihr kennt mit Sicherheit auch den älteren Spider-Man, den vor 20 Jahren mit Tobey Maguire. Dieser unglaublichen Kussszene, wo der da im Regen, ne, Kopf überhängt und dann macht sie ihm die Maske nur kurz runter. Den haben wir geguckt, den ersten Spider-Man. Und da drin fällt ein Satz, da sagt der Onkel von Peter Parker, sagt im Auto, ohne dass er weiß, dass er Spider-Man ist, weil er denkt, es geht um Liebe und so weiter. Und guckt ihn an und sagt, Peter, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Das ist aus diesem Film, habe ich ganz vergessen. Als ich den Film gesehen habe mit meinem Sohn, habe ich gedacht, ah, daher kommt das. Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, krass, das ist ein Bild für Nehemia. Nehemia begleitet mich schon seit vielen, vielen Wochen. War auch Thema beim vierten Musketier, das wir ausgebreitet haben an den Wochenenden mit den Männern. Und als ich diesen Film dann sah, dachte ich, krass, hey, eigentlich ist Nehemia wie so eine Superheldengeschichte. Und wir haben das Buch Nehemia und wir haben das Buch Esra. Das ist in der jüdischen Bibel aber ein Buch. Esra, Nehemia ist ein Buch. Und Esra und Nehemia, die sind wie so zwei Avengers, wie so zwei Superhelden, die durch Zeit und Raum, also die verändern sich räumlich, dort unterwegs sind und mal so im wahrsten Sinne des Wortes mal so richtig aufräumen. Ja, dazu später mehr. Aber die beiden sind eben unterwegs und Esra baut den Tempel wieder auf in Jerusalem und Nehemia baut die Stadtmauer wieder auf. Und wie in so einem guten Superheldenfilm, wo manchmal Iron Man bei Spider-Man auftaucht und irgendwie Thor bei, keine Ahnung, Ant-Man und so weiter, genauso sind die beiden in den Büchern verwoben und treten quasi dort untereinander auf und unterstützen sich. Aber um das zu verstehen, was dort passiert ist, mal eine einfache Frage. Wann habt ihr das Buch Nehemia oder habt ihr das Buch Nehemia schon mal gelesen? Wer hat das schon mal gelesen, so für sich? Viele haben das schon mal gelesen, sehr gut, in diesem Jahr. Aha, okay, immerhin. Sehr schön, wunderbar. Und Nehemia ist eine Story, das Volk Israel ist deportiert. Wir haben es gerade anklingen hören, auch im Jeremia-Text, im Jesaja-Text. Das Volk Israel ist deportiert, lebt in Babylon, lebt in der Verbannung, lebt im Exil. Die sind also nicht mehr in Israel. Die sind nicht mehr an dem Ort, wo sie mit Gott verbunden waren, was Gott ihnen geschenkt hat, wo Gott gesagt hat, hier bauen wir unser Leben, hier bauen wir unser Dasein auf und das schenke ich euch. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und ich lebe in eurer Mitte, in Jerusalem, im Tempel. Wir begegnen uns Tag für Tag, Fest für Fest, Rhythmus um Rhythmus. Wir begegnen uns hier in Jerusalem, da wo ich euer Gott bin und ihr mein Volk seid. Die sind nicht mehr da. Die sind im Exil. Die sind rausgeschmissen worden. Die sind rausgeschmissen worden, weil das Volk Israel nicht fröhlich und fromm und schön mit Gott gelebt hat und alle Feste gefeiert hat und dran geblieben ist und gebetet hat und Bibel gelesen hat und bei Gott dran war und ihr Herz rein war, sondern ihr Herz war eben nicht rein. Und König um König um König in der Geschichte Israels, wenn man noch weiter zurückgeht, da war David, da war Salomo, dann ging es schon los bei den Kindern von Salomo und wir haben Rehabeam und Jerobeam und all die Könige, die dann folgen und folgen und folgen und folgen und es heißt immer in den Texten von den Königen und einer war schlimmer als sein Vorgänger. Und sie haben Gott vergessen. Und sie haben vergessen, in der Weise des Herrn zu gehen, so heißt es dann im Text in dieser Sprache. Und sie haben es aber vergessen, mit Gott unterwegs zu sein. Sie haben es vergessen, an Gott dran zu bleiben. Sie haben Gott aus den Augen verloren. Und sie haben anderen Göttern nachgehangen. Und andere Völker kamen und vermischten sich und waren da. Und sie haben irgendwann auch angefangen, die Feste nicht mehr zu feiern. Und sie haben es einfach vergessen. Und dann kommt ein König und die finden die fünf Bücher Mose, die finden die Rollen und sie versuchen wieder dran zu bleiben an Gott. Wisst ihr, welcher König das ist? Hiskia ist einer, aber ich meine noch einen anderen. Den Josia. Genau, Josia, so heißt mein Sohn. Wegen König Josia fand ich so toll. Boah, Josia, the only righteous king. Genau. Und dann nach Josia wieder König um König um König um König. Und Gott hat es angekündigt. Gott hat gesagt, hey, ihr habt mich verlassen. Euer Herz hat mich verlassen. Und sie werden deportiert. Sie werden weggeführt. Jerusalem wird zerstört. Der Tempel wird zerstört. Die Stadt wird zerstört. Die Stadtmauer wird zerstört. Und das Volk Israel lebt in Babylon. Weg von dem Ort, wo sie eigentlich hingehören. Weg von dem Ort, der ihnen Sicherheit gegeben hat. Die Stadt ist zerstört. Die Begegnung mit Gott ist zerstört. Und hier im Exil leben sie mehr schlecht als recht, rumpeln sich zurecht, sind erstmal natürlich Gefangene, sind deportiert, sind rausgezogen worden, aber das Volk Israel im Exil, also in der Gefangenschaft, lebt trotzdem ihr Leben. Und sie kommen zusammen und finden auch zurück zu Gott ein Stück weit und finden wieder diese Verbindung und haben Berufe und unter anderem haben sie Berufe auch am Hof. Also da ist der König und er hat Menschen, die dort arbeiten und einer von diesen, die dort arbeiten, ist Nehemia. Und Nehemia ist Mundschenk. Sehr gut. Nehemia ist Mundschenk Und jetzt können wir ein bisschen Zellophanpapier und Glitzer und Glamour und alles verpacken und schön anleuchten und eine Kerze dran packen und sagen, der Mundschenk war die wichtigste Rolle am Hof des Königs. Oder nicht? Ein bisschen zu viel? Aber eigentlich schon, wenn man bedenkt, dass sein Job war, alles vorzuprobieren, was der König trank, damit er nicht vergiftet wird. Das heißt, der König hatte seine Generäle und seine Soldaten, die ihr Leben auf den Schlachtfeldern für ihn gelassen haben, und Nehemia hat sein Leben riskiert für den König mitten im Thronsaal. Und er war ständig bei ihm. Der wusste, was abgeht. Der wusste, was politisch abgeht. Der wusste, was militärisch abgeht. Der wusste, was im Staat abgeht, was für Schwierigkeiten da waren. Er wusste es, weil er jeden Tag beim König war und dabei war. Und ich stelle mir das so vor, ne, dass Nehemia schön immer dann vor dem Festmahl in die Küche ging und sagt, oh, was haben wir heute? Ah, heute haben wir Lammrücken an Kartoffelchen mit glasierten Möhren. Wunderbar, dazu reichen wir bitte den Cabernet Sauvignon, aber nimm bitte den aus Afrika, der geliefert wurde als die Königin von Saba damals. Nein, okay, hat er natürlich nicht. Er hat vorprobiert, aber er war dran. Er war dran und war am Hof des Königs, war Mundschenk und hatte eine wichtige Rolle. Und da passiert etwas am Anfang von Nehemia. Der ist am Hof und es kommen Leute aus Israel. Es kommen Leute aus Jerusalem und bringen Neuigkeiten mit. Und er trifft sie und sagt, hey, erzählt, was habt ihr für Geschichten, was habt ihr für Sachen aus Israel? Erzählt, erzählt. Und die Leute kommen und sagen, Nehemia, Jerusalem ist zerstört. Die Stadtmauer liegt brach, alles liegt in Trümmern, die Tore sind verbrannt, alles ist kaputt. Und Nehemia hört das, sackt in sich zusammen, ist traurig und weint um Jerusalem und ist im Herzen getroffen und ist am Boden zerstört. Und weint und betet und fastet. Und ich habe Nehemia auch schon oft gelesen. Und ich habe die Geschichte Israels oft gelesen. Nicht nur als Pastor oder Bibelschüler, sondern ich fand es immer spannend. Und ich habe mich gefragt, als ich das neulich nochmal gelesen habe, ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, wusste er das nicht? Wusste er nicht, dass Jerusalem zerstört ist? Haben die Eltern von Nehemia ihm gesagt, ja, wir erzählen dir jetzt mal eine wunderschöne Geschichte von früher, als der Opa noch in Jerusalem lebte, weil die Stadt, die glänzt und nein, natürlich wusste er, ey, wir sind hier in Babylon, weil alles zerstört wurde. Das waren keine Hot News, das waren keine Neuigkeiten. Jeder wusste, dass Jerusalem zerstört war, jeder wusste, warum wir in diesem Land sind und nicht in Israel. Alle wussten das. Aber warum sackt er in sich zusammen? Warum fällt er auf die Knie? Warum heult er? Warum trifft ihn das so sehr? Ich glaube, weil ihm die Wahrheit an dieser Stelle so deutlich vor Augen geführt war. Er wusste es, aber er hat es vergessen. Er wusste es, aber er hat es nicht mehr vor Augen. Er wusste es, aber vielleicht war es ihm auch, das jetzt ein bisschen weit interpretiert, aber vielleicht war es ihm auch egal geworden. Und dann kommen plötzlich welche von dort und erzählen es und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Du hast recht. Jerusalem liegt in Trümmern. Und er geht zum König und ist todtraurig und da eine gute Rolle hat und die beiden sich verstanden haben, ne, abends noch eine Runde Skat gespielt und so weiter, hat der König ihm gesagt, hey Nehemia, Brudi, was ist los? Ich sehe doch, du bist traurig. Und Nehemia erzählt ihm, ja, die kamen gerade und haben erzählt, Jerusalem ist zerstört und er betet und so weiter. Und dann sagt der König, weißt du was, ich lass dich ziehen. Ich lass dich ziehen. Geh und bau das wieder auf. Esra war ja schon unterwegs, also es war schon auch diese Zeit. Und geh und bau das wieder auf. Und ich gebe dir die besten Männer und ich gebe dir Gold und ich gebe dir Holz und ich gebe dir Esel und ich gebe dir Wagen mit allerlei Waren und du kriegst einen Reisepass, dass du da hinreisen kannst und ich gebe einen Brief mit, wer dich anpackt, den pack ich an und dann werden die schon Schiss kriegen von mir. Und dann gehst du da hin und baust das wieder auf und nehm mir so, hey, aber ich bin doch dein Mundschenk, wie wirst du denn, das ist doch eine wichtige Aufgabe, was wirst du denn machen, wer wird denn für dich vorkosten? Und dann sag ich, hey, mach dir kein Problem. Ich mache hier, der König sucht den neuen Mundschenk und dann stelle ich da 4 Becher hin, 3 mit Gift, einer ohne, wer übrig bleibt, gewinnt, ey, kein Problem. Kriegen wir hin. Und er lässt auf jeden Fall, okay, so vielleicht. Und er lässt Nehemia auf jeden Fall ziehen. Und Nehemia zieht los, kommt an. Und wie gesagt, ne, wenn das eine Superhelden-Story wäre, in jeder guten Superhelden-Story gibt es auch super Bösewichte, super Schurken. Und wir haben Tobia, Gershom und Sanballat, klassische super Bösewichten-Namen. Und Tobia, Gershom und Sanballat haben auch super Schurken-Waffen. Sie schreiben nämlich Briefe. Und sie schreiben Nehemia Briefe und sagen, komm doch raus aufs Feld, wir wollen mit dir reden. Aber Nehemia ist schlau, versteht ihr? Der lässt das nicht mit sich machen. Der weiß, die wollen mir eine drüberhauen. Der geht dann nicht raus aufs Feld, sondern geht nachts durch Jerusalem, schaut sich alles an, sieht, wie zerstört alles ist und fasst einen Plan und sagt, wir bauen das wieder auf. Und ich habe das Material mitgebracht, wir bauen das wieder auf. Und er holt die Leute zusammen und gibt jedem einen Abschnitt und sagt, Frank und seine Frau, ihr baut von der Ecke bis zum Brunnen. Und Raul und seine Familie, ihr baut vom Brunnen bis zum Tor. Und ihr baut das Tor wieder auf. Und die nächste Gruppe, die Leute aus Tekoa, die waren sich zu vornehm, ihre Rücken zu beugen. Um sich die Hände schmutzig zu machen. Steht so im Nehemia. Dann habe ich gedacht, oh Mann, ey, so würde ich echt ungern in die Geschichte eingehen. So, alle helfen mit, nein. Frank. Zu vornehm, sich den Rücken zu beugen. Okay, und sie bauen auf und treffen natürlich immer wieder auf Sanballat und Tobia und Gershom und die kommen und wollen sie verführen und es gibt Hindernisse, aber sie schaffen es. Mit einer Hand am Schwert, mit einer Hand an der Maurerkelle bauen sie die Stadtmauer wieder auf. Und auf einmal kommt Iron Man in dieser Geschichte vor, weil Ezra plötzlich auftritt. Und Ezra kommt und liest, versammelt alle, stellt sich auf eine Holzkiste und liest die 5 Bücher Mose vor. An einem Tag. Mit Erklärung. Ich habe mal versucht, an einem Tag die 5 Bücher Mose durchzulesen. Ich bleib alle 3 Verse bleibe ich hängen, weil ich sage, boah, das ist ja was spannend. Ey, krass, so hab ich das noch nie gesehen und so weiter. Wenn ich bis Ägypten komme, ist schon super. Und dann müssen wir auch alle irgendwie durch 3., 4. Mose auch noch durch. So, aber Ezra schafft das an einem Tag und erklärt. Und das Volk hört zu. Und das Volk feiert das Laubhüttenfest. So wie sie es lesen, so wie sie sagen. Und Gott hat das verordnet. Und sie feiern das Laubhüttenfest zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Und kommen wieder in diese Verbindung mit Gott. Wie sie es eigentlich schon längst wussten. Wie sie es nur vergessen hatten. Wie es plötzlich wieder vor Augen geführt war. Und das ist die Brücke zum Beginn, wo Nehemia das eigentlich längst wusste, dass Jerusalem brach liegt. Das ist die Story von Nehemia. Und jetzt komme ich zu meiner Predigt. Nein, Spaß, das gehört alles dazu. Und als ich aufgehört habe als Pastor und aufgehört habe, und gesagt habe, so, meine Zeit ist zu Ende, Corona hat das ganze Programm, das wir dort gemacht haben, das hat nicht funktioniert. Da bin ich in ein Loch gefallen. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Auszeit. Ich brauche Sabbatical. Ich muss jetzt, ja, ich habe so viel gegeben, ich werde jetzt ein Jahr lang gehen, wir nicht in Gottesdienst und wir bleiben mal zu Hause und schauen, dass wir uns irgendwie wieder zusammenrupfen. Und dann war aber Corona, da waren alle anderen auch nicht im Gottesdienst, also habe ich das Jahr drauf auch noch Sabbatical gemacht und dann wurde aus einem Jahr wurden 2 und 2,5 und fast 3. Und ich war als Jugendpastor immer mit meinen Jugendlichen und wir hatten eben die Männer, die 4. Musketier gemacht haben und ich fand die immer doof. Kein Essen, seid ihr blöd? Wandern, Regen, Kälte, Schlafsack, Und dann 2022 war das erste Mal wieder die Wanderung nach der Corona-Pause, das haben sie das erste Mal wieder gemacht. Und in irgendeinem Anflug von Wahnsinn habe ich gesagt, ich gehe mit. Und meine Kumpels haben gesagt, mega cool, wenn du mitgehst, dann fahren wir auch mit und sind auch dabei. Und dann waren wir als Kumpels dort, waren in Schottland. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Wanderrucksack da durch die schottischen Highlands gelaufen bin und es gab keine Wege, sondern Wiesen. Und du läufst da auf diesen Wiesen und es regnet. Es regnet von oben, komplett nass. Es regnet von unten, weil dieses Moorwasser bei jedem Schritt hoch kommt, du hast nasse Füße, es regnet von rechts, weil der Wind den so durchpustet und es regnet auch von innen, weil ich einfach so machen konnte und das Wasser rauslief. Es war einfach komplett nass, ich war komplett nass, alles nass. Und dann laufen wir diesen steilen Berg hoch und alles neblig und kalt und nass und ich laufe da hoch und denke mir, was machst du hier eigentlich? Wie bescheuert bist du eigentlich? Rennst hier durch Schottland rum, hast Hunger des Todes, weiß nicht, wo du bist. Ich habe gar keine Lust, hier hochzulaufen. Mann, was soll das? Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Das ist eigentlich, dass ich mich durchkämpfen musste durch diese Widrigkeiten, war eigentlich nur ein Bild dafür, dass ich innerlich losgelassen habe von meiner Verantwortung, von meiner geistlichen Verantwortung, auch für meine Familie. Weil dass ich aufgehört habe als Pastor und Sabbatical und Auszeit und ich muss mal irgendwie klarkommen und wir als Familie, hieß auch, wir sind alle nicht in Gottesdienst gegangen. Und ich habe aufgehört, mit meinen Kindern Kinderbibel zu lesen oder Bibel zu lesen. Wir haben aufgehört, miteinander zu beten. Wir haben aufgehört, Bibel zu lesen. Wir haben aufgehört, vor Mittagessen zu beten. Ja, ich habe losgegessen. Guten Appetit, zack, piep, 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 jeder hat sich lieb. Und ich wusste, ich habe diese Verantwortung, ich habe sie brach liegen lassen. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen in diesem einen Moment, dass ich nicht mehr mit meinen Kindern gemeinsam geistlich unterwegs bin. Nicht mehr mit meiner Frau. Und ich bin nach Hause gefahren und habe diese Erkenntnis mitgenommen und habe angefangen, mit meinem Sohn Bibel zu lesen, mit meinem Jüngsten. Wir haben nämlich die 5 Bücher Mose gelesen. Vorne angefangen, einfach gelesen. Ich hatte vor wie Esra an einem Tag, aber hat nicht geklappt. Hat Monate gedauert, weil wir schon nach 2 Vers, eigentlich schon im ersten Vers sind wir irgendwie, boah, krass, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes, was ist dieser Anfang? Ja, und dann war schon, haben wir schon geredet, diskutiert. Aber wir haben durchgezogen, wir haben gelesen, über Wochen und Monate. Und ich weiß nicht, wo deine Mauern brach liegen. Aber vielleicht hast du es schon gemerkt. Viel von Nehemia erzählt, habe die Geschichte wiedergegeben. Habe jetzt kurz von mir erzählt, dass ich diesen Moment hatte, dass es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Dass es manchmal Momente im Leben gibt, wo dir das vor Augen geführt wird, was du längst weißt. Was du schon längst weißt, was keine Hot News sind. Wo du schon längst weißt, dass diese eine Beziehung in deinem Leben, die zerbrochen ist, die brach liegt, eigentlich wieder hergestellt werden dürfte. Dass Versöhnung dran sein könnte. Aber du lässt es brach liegen. Du packst es nicht mehr an. Dass du genau weißt, mein Gebetsleben liegt brach. Beten, ja, kann ich Sonntagmorgens, wenn der Frank sagt, neigt eure Köpfe, dann bete ich halt mit. Aber ansonsten passiert doch eh nichts. Oder dass du längst weißt, ja, ich bin fromm und ich gehe in Gottesdienst und ich bin Christ und ich glaube an Gott und ich glaube den ganzen Kram. Ich glaube das alles, also Kram. Ich glaube das alles, das ist doch wichtig. Aber Gott vertrauen? Wirklich vertrauen, dass er es gut macht? Schon lange nicht mehr. Das liegt brach. Diese Mauern liegen brach. Dieser Teil von meinem Jerusalem, von meiner Begegnung mit Gott, von meinem Leben, in dem Gott und ich, wir miteinander verbunden sind und jetzt ist Jerusalem plötzlich ein Bild für dein und mein Leben, für euch oder für uns auch als Christen, als Gemeinde, dass wir mit Gott verbunden sind, ihm begegnen können, sein Volk sind, aber die Mauer liegt brach. Ich vertraue Gott nicht mehr. Ich habe die und die Beziehung, das wird nichts mehr, das ist kaputt. Muss auch keiner wissen, was ich allein im Internet mir angucke. Muss auch keiner wissen, was ich lese. Muss auch keiner wissen, wo ich aufgegeben habe an dieser oder jener Stelle. Wo ich sage, die Mauer liegt brach, ich sehe es. Ich habe es aufgegeben. Es triggert mich nicht mehr. Interessiert mich nicht mehr. Und ich könnte noch mehr Dinge nennen. Ich könnte noch mehr Ebenen und Bereiche versuchen aufzumalen und aufzubauen, wo deine Mauer brach liegt. Weil es geht nämlich jetzt nicht um mich und es geht auch nicht um Nehemia. Und es geht nicht um die Geschichte, sondern Es geht darum, dass ich dich einladen will, darüber nachzudenken, wo in deinem Leben liegen Mauern vielleicht brach. Wo weißt du, das müsste ich eigentlich anpacken, aber ich tue es nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr. Ich habe es sein lassen. Ich habe aufgegeben. Und deswegen schauen wir jetzt noch kurz zum Abschluss quasi. Ich benutze diesen Bogen zum Landen. Schauen wir ins Buch Nehemia. Was passiert dort? In Nehemia 1. Und die Mauern von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wenn dieser Moment kommt, dieser eine Moment, wo du dieser Person doch wieder begegnest, wo dieser Name einmal fällt, wo du genau weißt, wenn das eine kommt, wo du weißt, ich weiß, dass das längst in Trümmern liegt, aber ich lebe gerade mein normales Leben, ich lebe einfach mein Leben, ich mach's einfach. Und dann kommt dieser Moment, wo du es hörst, wo du es neu hörst, dann wein. Dann lass dich davon berühren. Dann wein, setz dich hin, setz dich auf deinen Stuhl, setz dich, knie dich hin und wein, wenn nötig. Wein über die zerbrochene Situation, wein über dein eigenes Egalsein, aber lass zu, dass das dein Herz neu berührt. Lass diese offenen Mauern, die in deinem Leben da sind, und ich weiß nicht, in welchem Bereich sie sind, lass sie nicht unberührt vorüberziehen. Wir lassen ja Weihnachten auch nicht unberührt vorüberziehen. Wir bereiten uns einen ganzen Monat darauf vor. Und dann ist Weihnachten ganz schnell, ne? Advent. Ich will jetzt keine künstliche Brücke schaffen. Deswegen lasse ich es. Aber lass diesen Moment nicht an dir vorbeiziehen, wo dein Herz berührt wird. Wo dein Herz berührt wird. Und ich wünschte, dass ich euch einen Vers nennen kann aus Nehemia, der sagt, und Gott wird mit dir sein. Dass hier ein Vers in Nehemia drin steht, und der Herr sprach, immer wenn eine Prophezeiung Gottes gesagt wird, kommt dieses Jingle, aber dieses Jingle kommt in Nehemia nicht. Es gibt keinen Vers, der sagt, und Gott sprach zu Nehemia, ich werde das Herz des Königs weich machen und werde dich senden und du wirst die Stadt wieder aufbauen. Das steht da nicht. Aber ich sehe, wie Nehemias Herz berührt wird. Und das lässt ihn nicht kalt. Das lässt ihn nicht in Ruhe. Und er spricht mit dem König. Und er spricht noch in Babylon mit dem Volk, mit den Leuten, die mitgehen sollen. Und dort heißt es in Nehemia 2, und nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sagten sie, das Volk, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Sie stärkten ihre Hände zum Guten. Sie haben nicht nur gesagt, okay, Nehemia, wenn du meinst, oder na gut, lass uns das noch einmal probieren. Hast du denn auch alles bedacht? Haben wir auch genug Holz? Kriegen wir die Steine her? Liegen die noch da? Sollen wir nicht erst einen vorschicken, der ein bisschen sich das an... Nein, sie sagten, okay, wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat, dann machen wir das. Dann gehen wir und bauen. Und sie haben sich ermutigt zum Guten. Nicht nur zum Wiederaufbauen, nicht nur zum Abenteuer, nicht nur zum, hey, das wird eine coole Zeit, sondern zum Guten. Sie wussten, dass was Gutes dahinter steckt, diese Mauern wieder anzupacken. Dass was Gutes dahinter steckt, die Mauern so wieder aufzubauen, wie Gott sich das gedacht hatte. Und sie ziehen los und es kommen Feinde. Und es kommen Feinde, wenn du dich aufmachst, deine zerbrochenen Mauern wieder aufzubauen. Und diese Feinde kommen nicht mit Laserschwertern und mit Pistolen und die kommen auch nicht mit irgendwas. Die kommen mit ganz einfachen, subtilen Mitteln, mit Briefen oder mit Sprache oder mit Sätzen. Und wisst ihr, wo die sind? In deinem Kopf. In deinem Kopf sind genau diese Tobias und Gershoms und Sanballats. Und die sagen dir Folgendes. Lass es sein. Brauchst du nicht machen. Ist doch Quatsch. Schaffst du doch eh nicht. Mich würde das motivieren, wenn diese Sätze kommen, weil mein Tobia in meinem Kopf immer wieder sagt, Raul, mach dich nicht lächerlich. Und dann kriege ich Angst. Mach dich nicht. Du willst das wirklich anpacken? Hör mal, nicht, dass die Leute über dich lachen, was das für ein Dummkopf ist, der Raul, der meint, dass er das schaffen könnte, oder? Und das berührt mich. Mach dich nicht lächerlich. Ist mein Tobia, ist mein Gershom, ist mein Sanballat, der alles versucht, damit ich diese Mauer nicht anpacke. Nehemia 4, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Verwirrung. Im Kopf geht die los. Verwirrung. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Sie beteten und das Gebet war wie eine Wache und sie wachten und achteten darauf und haben sich gegen diese Widersacher verbündet. Und das kann ein Schlüssel sein, dass du für diese Dinge betest, für diese Sachen betest, dass du nicht zurückgeschoben wirst oder nicht zurückweichst, sondern das, was dein Herz berührt hat, dass du dem nachgehen kannst. Und dann sage ich euch noch als letztes, warum. Und als ich ihre Furcht sah, steht in Nehemia 4, Nehemia blickt das Volk an und sie haben Angst vor diesen übermächtigen Gegnern. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes. Er hat sie alle versammelt, er hat sie alle vor sich geholt und hat zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, an den Großen und Furchtbaren. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Das macht ihr nicht für euch. Das macht ihr nicht für euch. Und was mir bewusst geworden ist in Schottland auf diesem blöden Berg, als ich mitten im Regen da stand mit Schmerzen und Hunger und Müdigkeit und allem, war nicht einfach nur, oh, ich habe sein lassen, mit meinen Kindern zu beten, sondern ich habe sein lassen, mit meinen Kindern zu beten, mit meiner Frau zu beten, mit meinen Geschwistern zu beten. Ich war nicht mehr für sie da. Und ich wollte kämpfen für Lisanne, für Josia, für Johannes, für Katharina, für das Haus, in dem ich wohne. Und wenn ich alle Geschwister, alle russlanddeutschen Geschwister meiner Frau aufzählen würde und ihre Familie, dann säßen wir noch übermorgen hier. Aber für sie will ich kämpfen. Und das tust du nicht für dich, wenn du dann diese Mauern anpackst, sondern das tust du auch für die Menschen um dich herum. Und das tust du nicht alleine. Und damit schließe ich. Und ich ermutige dich, wenn du diesen Impuls wahrnimmst, wenn du sagst, das hat mich neu berührt, das möchte ich angehen, dann bete, sprich darüber, hol dir jemanden dazu, mit dem du das gemeinsam durchringen kannst, mit dem du das gemeinsam durchbeten kannst und geht zusammen dadurch, zu zweit, zu dritt, zu viert, als Gemeinde, bring es vor deine Geschwister hier zusammen und stellt euch vor, wenn ihr als Gemeinde unterwegs seid und sagt, wir packen die Brachstellen unserer Mauern an. Wir packen auch die Brachstellen unserer Gemeindemauer an, weil es brach liegt, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, wie wir mit dem Stadtteil umgehen, wie wir uns noch trauen, einzuladen oder nicht einzuladen. Wir gehen das gemeinsam an. Dann können sich Dinge verändern. Dann kann die Ordnung wiederhergestellt werden. Dann kann Jerusalem wieder aufgebaut werden. Und ich habe diese drei Freunde, die mit mir nach Schottland gegangen sind, die bereichern mein Leben. Wir spielen jeden Mittwochabend Badminton miteinander. Und danach sitzen wir im Auto, trinken noch einen Radler, alkoholfrei, und sprechen übers Leben und freuen uns und tauschen uns aus und bringen genau diese Dinge voreinander und beten füreinander. Wir sitzen dann Mittwochabend um Mitternacht noch im Auto und es ist nicht vorbei, bis wir nicht miteinander gebetet haben. Und dann sagte einer, ey, sollen wir nicht anstelle von Mittwochabend Montag früh beten, vor der Arbeit? Da haben wir alle so unsere Kalender geguckt, mit wann die Schule, Kinder zur Schule gehen und Bett fertig und zur schulfertig und zur Arbeit fahren und. Dann haben sie gesagt, ja, bleibt ja nur Montag um 6. So habe ich auch gelacht. So habe ich auch gelacht. Ich will kein Frühaufsteher. Montag um 6. Oh, meine Güte. Und dann haben wir gesagt, komm, diesen Montag um 6, Videocall per Zoom, hier per WhatsApp-Video, haben wir uns getroffen, Montag um 6 und alle rausgeschält. Und dann haben wir gebetet. Dann Montag drauf, wieder gebetet. Der nächste Montag war ein Feiertag. Und wir waren da zu Besuch in München bei unserer Tochter. Waren also im Hotel, war Feiertag. Ich habe gedacht, boah, jetzt rausschälen hier. Und ich bin aufgewacht, bin runter in die Lobby gegangen, Kopfhörer rein und dann habe ich mitgebetet. Und dann bin ich dran geblieben und dran geblieben. Und wisst ihr was? Ich freue mich wie Bolle, morgen früh um 6 Uhr, das haben wir jetzt ein Jahr durchgezogen, morgen früh um 6 Uhr mit meinen Männern mich zu treffen und zu beten. Und ich bin schon um 5.30 Uhr jetzt neuerdings wach, weil ich mir schon Kaffee mache, ich anziehe, einmal schon ins Wort Gottes schaue und dann um 6 Uhr, bam, beten wir miteinander und füreinander für die Brachstellen in unserem Leben. Und ich ermutige euch von ganzem Herzen, dass ihr das tun könnt. Das ist mein Wort. War ein bisschen lang, entschuldigt, aber wünsche euch genau das, dass ihr diese Themen angehen könnt und dass die Adventszeit eine Zeit der Besinnung ist, nicht nur auf, wie wird Weihnachten, sondern auf, wo kann ich Dinge wieder anpacken. Amen? Amen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe es vergessen, Frank, ich...